OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Waldbrände, Überschwemmungen oder Krieg. Die Herausforderungen für Feuerwehren und Rettungskräfte werden zunehmend komplexer. Ein Ansatz, um solche Lagen effektiver bekämpfen und gleichzeitig Einsatzkräfte besser schützen zu können, ist der Einsatz von neuester Technologie wie Drohnen mit Wärmebildkameras oder ferngesteuerten Robotern. Die in Vechta ansässige Firma Alpha Robotics hat sich auf die Entwicklung solcher Techniken spezialisiert und testet diese in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren im Landkreis. Die hier entwickelten und erprobten Roboter werden mittlerweile auch zu Großlagen außerhalb des Landkreises angefordert, um die Einsatzkräfte bei den Aufklärungs-, Sicherungs- und Löscharbeiten zu unterstützen. Ich habe die Firma besucht und mit dem Gründer und Geschäftsführer Oliver Rasche darüber gesprochen, wie sein Team und er auf neue Ideen für ihre technischen Erfindungen kommen, wie er auf die Einsätze seiner Lösch- und Bergungsroboter zum Beispiel bei den Großbränden im Berliner Grunewald blickt und wie es dazu kam, dass diese Roboter inzwischen sogar in der Ukraine im Kriegsgebiet die Einsatzkräfte unterstützen. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und ich bin jetzt zu Gast bei Alpha Robotics in Vechta und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer Oliver Rasche. Moin, Herr Rasche.
Moin, herzlich willkommen hier bei uns am alten Flugplatz.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herr Rasche, vor gar nicht allzu langer Zeit war der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hier. Wie hat er sich gemacht?
Also sehr interessiert auf jeden Fall. Der Besuch fand natürlich auch unter sehr großem Zeitdruck statt, sodass hier keine wirkliche lange Zeit war, um Herrn Weil ausführlicher persönlich kennenzulernen. Aber er war sehr interessiert und ich glaube auch sehr überrascht darüber, was für Technologien hier in Vechta entwickelt werden.
Da sind wir dann auch schon direkt beim Thema. Wenn man hier unten eintritt, dann sieht man einen riesigen Roboter, beziehungsweise zwei, einmal mit Hülle, einmal ohne Hülle. Das war ein Mähroboter, wie Sie mir erzählt haben, der ursprünglich dafür gedacht war, zum Beispiel Golfplätze zu stutzen. Daraus haben Sie sich dann gedacht, naja, wer sowas entwickeln kann, der kann auch Spezialroboter für Feuerwehrtechniken, Katastrophenschutz etc. bauen. Als Technikleihe erschließt sich mir das nicht so ganz, wie man von A zu B kommt in dem Fall.
Nein, das liegt auch wahrlich nicht wirklich dicht beieinander. Aber es ist so, dass wir in der, oder dass ich damals noch mit der sehr, sehr jungen Firma Alpha Robotics in dem Entwicklungsprozess des Robotermähers relativ viel Zeit hatte, um mir ganz allgemein im Markt einen Überblick zu verschaffen, in welchen Bereichen Roboteranwendungen noch nicht stattfinden. Und so sind dann verschiedene Lastenhefte und verschiedene Produktideen entstanden, die dann mit dem immer weiter wachsenden Team hier bei uns im Haus dann umgesetzt worden sind. Das heißt also, mit dem Mähroboter ging das mal los. Und heute sind wir in eben auch anderen Bereichen unternehmerisch und entwicklungsbezogen aktiv, weil wir halt eben auch in verschiedenen Bereichen diverse Defizite identifiziert haben, die der Markt eben noch nicht wirklich liefern kann.
Defizite erkennen, das bedeutet aber auch, dass man da einen persönlichen Hintergrund vielleicht mitbringen muss. Haben Sie einen persönlichen Bezug zur Feuerwehr?
Ja, also erstens habe ich den tatsächlich und zum anderen ist es aber auch so, dass ich einen sehr großen Bezug ganz allgemein zu technischen Lösungen habe und oft auf der Suche oder eigentlich sogar ständig auf der Suche nach Lösungen bin, eben Probleme beziehungsweise in der Gesellschaft auftretende Herausforderungen, ob das jetzt, das muss gar nicht immer nur einen großen Bezug zu irgendwelchen unmittelbaren Produkten finden, sondern teilweise geht es eher darum, dass die Anforderung durch einen Mangel beschrieben wird. Und so ist eben dann auch gepaart mit einem sehr großen technischen Interesse der Weg dann relativ schnell geebnet, dann eben auch entsprechende Produkte in die jeweilige Richtung hin zu entwickeln.
Es klingt so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb, der in seinem Büro am Tüfteln ist. Aber jeder Erfinder oder die große Kunst eines Erfinders ist, glaube ich, tatsächlich, was Sie angesprochen haben, zu erkennen, was wird überhaupt gebraucht? Wo herrscht ein Mangel? Wo herrscht ein Problem, das man technisch lösen kann? Wie identifiziert man solche Probleme?
Das kann ich nicht so richtig beantworten, denn solche Problemstellungen oder Herausforderungen zu ermitteln, liegt eben oft erst dann wirklich im Bereich des Lösbaren, wenn man sich mit einem besonderen Aufgabenspektrum tatsächlich etwas mehr und etwas detaillierter auseinandersetzt. Und dann ist es auch keinesfalls so, dass mir dann persönlich irgendwo ein Licht aufgegangen ist und ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal taktische Roboter für die Feuerwehr entwickeln, sondern das ist tatsächlich eher ein Prozess, der über mehrere Monate reift, bis hin dann zu dem Moment, wo ich das erste Mal dann den Stift in die Hand nehme und ein Konzept aufschreibe.
Trotz alledem muss man ja zumindest auf dem richtigen Weg sein. Also ist es so, dass die Feuerwehr an Sie herantritt oder der Katastrophenschutz an Sie herantritt? Oder ist es so, dass Sie, wenn Sie jetzt selber den Bezug zur Feuerwehr haben, wissen, so und so sind die Abläufe und da könnte man ansetzen?
Ja, oft steht im Vorfeld die Frage, warum macht man es nicht eigentlich anders? Also gar nicht so sehr fokussiert. In dem Falle jetzt insbesondere, wenn es um unsere taktischen Roboteranwendungen für die allgemeine Gefahrenabwehr geht, war es so, dass dieser Mangel eben zunächst mir persönlich aufgefallen ist und dann eben natürlich auch im Austausch mit den Feuerwehren ist auch dieses Thema immer weiter gereift. Also vom ersten Prototypen bis heute in der Revision 5 stehenden Serienprodukt, da ist ja nicht nur Hirnschmalz aus unserem Hause hineingeflossen, sondern letzten Endes hat auch der immerwährende Austausch mit den Anwendern, und hier ist es insbesondere die Feuerwehr Lohne, und dann wuchs auch diese Zusammenarbeit weiter bis auf die Feuerwehren im ganzen Landkreis Vechta, eben auch da ihr Know-how und ihre Anforderungen immer klarer formuliert haben, bis dann am Ende eben ein fertiges Produkt auch dabei rausgekommen ist.
Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, mit den Feuerwehren hier zusammenzuarbeiten? Und Sie kriegen Rückmeldung inzwischen. War denn von Anfang an da eine positive Resonanz auf dieses, ja, ich nenne es mal Projekt?
Ja, unmittelbar. Wir haben seinerzeit uns zunächst wirklich in einem ganz kleinen Spektrum nur mit der Feuerwehr Lohne auseinandergesetzt und haben hier die Führungskräfte bzw. das Ortskommando mit in diese Idee eingebunden, ein kleines taktisches Robotersystem zu entwickeln, das den Einsatzkräften eben an der Einsatzstelle die Arbeit erleichtern soll auf der einen Seite und die Arbeit auch ein Stück weit sicherer machen soll. Und so ist das auf diesem Niveau oder auf dieser Basis zunächst auch, ich würde mal sagen, etwa 24 Monate ganz klein gehalten gelaufen. Wir mussten uns eigentlich gemeinsam mit den Einsatzkräften aus Lohne selber beibringen, wie funktioniert angewandte Rettungsrobotik denn wirklich im Einsatz. Und das ist also auch nicht so trivial gewesen, dass wir hier in der Lage waren, binnen weniger Wochen eine schlagkräftige auch Gruppe aus Anwendern eben zu realisieren, sondern das war schon eben auch ein recht langer Weg an Ausbildung und an Erfahrungen sammeln.
Überspitzt gefragt, wieso dieser technische Fortschritt? Also warum reicht es nicht mehr aus wie die letzten 100 Jahre? Die Feuerwehr fährt mit ihrem Fahrzeug raus, da hat es ein paar Schläuche drauf und dann Wassermarsch.
Das ist eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, die ich eigentlich pauschal sogar mit einer Gegenfrage beantworten möchte. Warum passiert es erst jetzt, dass sich Dinge weiterentwickeln? Denn sicherlich die Feuerwehrfahrzeuge sind moderner geworden, die Ausbildung und Lehre ist immer weiter vorangeschritten. Aber am Ende ist es so, dass wenn eine gut ausgebildete Besatzung mit einem technisch für die zumindest heutige Zeit maximal ausgerüstet und ausgestattetem, besonders leistungsfähigem Feuerwehrfahrzeug an der Einsatzstelle ankommt, dann ist es nach wie vor so, wenn die Einsatzkräfte das Feuerwehrauto verlassen, verlässt sie auch die Technik. Ja, es gibt dann mal eine neue Wärmebildkamera oder einen neuen Helm und die Bergesätze, Schere-Spreizer-Armaturen haben sich verändert, verbessert, sind heute Akku betrieben, aber so wirklich grundlegend neue Meilensteine auch in der Lösung und in dem taktischen Vorangehen beim Abarbeiten von Schadensbildern hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig getan. Und diese Lücke, die haben wir eben identifiziert und haben uns dann etwa 2017, 18 dazu entschlossen, hier nicht nur zu investieren, sondern uns eben ganzheitlich in die Entwicklung von neuen Einsatzmöglichkeiten auch einzubringen.
Dann erzählen Sie uns doch mal, wie sieht Ihrer Meinung nach eine gut bis optimal ausgestattete Feuerwehr aus, auch ausgebildet? Wie sieht sie auch ausgebildet an diesen neuen Geräten aus? Und wie unterscheidet sich das von den Feuerwehren oder der Feuerwehr der Vergangenheit?
Es ist ja so, dass dieser Wandel jetzt gerade erst eintritt und wir auch hier uns gegenwärtig in einem Prozess befinden, in dem wir mehr und mehr verstehen, wie sich technische Ausprägungen in der Feuerwehr nicht, da geht es ja gar nicht immer nur darum, so realisieren zu lassen, wie eben auch Mittel zur Verfügung stehen, sondern es geht ja auch um die Akzeptanz. Als vor 10, 15 Jahren die ersten Drohnen bei der Feuerwehr eingesetzt, also luftgebundenen Drohnen eingesetzt worden sind, war die allgemeine Meinung häufig, es hat noch nie jemanden Feuer ausgeflogen. Heute hat jede Milchkannenfeuerwehr eine Drohne im Einsatz. Also diese Prozesse sind halt recht zäh. Und darum sind für mich Feuerwehren, die sich heute mit dem neuen technischen Spektrum auseinandersetzen, schon erstmal auf dem richtigen Weg. Wir bauen hier natürlich in Vechta die leistungsstärksten taktischen Robotersysteme im Markt. Das steht außer Frage. Aber es gibt auch andere Hersteller, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und hinter jedem Produkt steckt irgendwie eine Idee. Und ich finde es super, wenn sich Feuerwehren mit dem Thema eben grundsätzlich erstmal auseinandersetzen, um eben auch herauszufinden, welches zu erwartende Einsatzspektrum will ich denn mit einem zum Beispiel ferngesteuerten System wirklich auch abarbeiten. Und so glaube ich, dass dieser Prozess, wenn er dann wirklich jetzt gegangen wird, erstmal der richtige erste Schritt ist, um dann auch in Zukunft die Frage auch wirklich auch präzise beantworten zu können. Wie sieht eigentlich die Feuerwehr der Zukunft wirklich aus?
Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass so eine technische Transformation auch Probleme bzw. Herausforderungen für die Kameradinnen und Kameraden mitbringt. Nicht jeder wird in der Lage sein, eine Drohne zu fliegen oder einen Löschroboter zu bedienen. Wie nimmt man die Leute mit, die vielleicht technisch nicht so auf der Höhe sind, gerade auch die Älteren vielleicht?
Also erstaunlicherweise sind häufig auch die älteren Mitglieder von den Feuerwehren sehr interessiert und begrüßen das, dass es eben einen technischen Wandel gibt. Leider ist es eben so, dass aber auf der anderen Seite alles das, was dann behördlich gelöst und geregelt wird, eher träge ist. Denn es sind ja hier Jahrzehnte eingefahren, zum Beispiel Ausbildungs- und Schulungsprozesse, die eben neu gedacht werden müssen. Es müssen lang erprobte und lang auch entwickelte taktische Vorgehen müssen ja neu erfunden werden. Und hier ist es so, dass grundsätzlich das Interesse sehr groß ist, dass man schon sehr genau hinhört und sehr genau hinschaut, wenn wir beispielsweise nach Hessen alarmiert werden, um dort bei einer Vegetationsbrandlage zu unterstützen. Aber es ist eben tatsächlich, und das liegt einfach auch in der Natur der Sache, wir stehen hier in einem behördlichen Kontext in der Einsatzverwendung und dementsprechend zäh sind dann häufig eben die Mühlen und die Prozesse, die dort laufen müssen, bevor eben neue Techniken auch akzeptiert werden können.
Sie hatten jetzt Ihren, ich nenne es mal, Ausflug nach Hessen schon angesprochen. Sie sind mittlerweile nicht nur deutschlandweit im Einsatz, sondern auch europaweit gefragt. Blicken wir doch mal auf einige Einsätze, Einsatzgründe, wo Alpha Robotics, wo die Roboter von Alpha Robotics im Einsatz waren. Was waren so die größten Waldbrände, die Sie mit bekämpft haben?
Prinzipiell ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, ob das unsere Schuld ist, also von Schuld und Verantwortung zu sprechen, mal zur Seite. Nur eigentlich ist das Thema Waldbrand eher ein beiläufiges Thema für den R1 Wolf. Der R1 Wolf in seiner ursprünglichen Anwendungsidee war von uns zunächst eigentlich eher in urbanen und Industrieumgebungen geplant. Der Vegetationsbrand oder das Schadensbild Vegetationsbrand kam eigentlich erst so ein Stück weit nachgelagert. Also das war dann zum Beispiel bei dem Moorbrand 2020 in Südlohne, wo wir ihn das erste Mal in einem solchen Kontext verwendet haben. Heute ist es so, dass er sich eben insbesondere als Antwort durch die sich klimatischen Veränderungen immer ausufernder, größer werdenden Waldbränden eben eher und häufiger wieder sieht und wiederfindet. So dann eben bei der Bundeswehr im vergangenen Jahr auf dem Tropenübungsplatz Bergen-Munster oder bei der Einsatz im Verantwortungsbereich der Berliner Feuerwehren im Grunewald. Dann haben wir ja einige Systeme auch in der Ukraine im Einsatz. So dass sich hier inzwischen ein ja für uns sehr breites Spektrum der Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten eben auch nochmal deutlich gezeigt hat.
Nicht? Bevor wir gleich nochmal auf die Ukraine zu sprechen kommen, Sie haben jetzt den Berliner Grunewald angesprochen. Gerade dieser Brand und die Bekämpfung dieses Brandes ist ja auch medial bundesweit groß gezeigt worden. Wie haben Sie diesen Einsatz verfolgt?
Also für uns war das Schadensbild relativ klar, nachdem wir auch dort vor Ort eine Erkundung begleiten konnten, die mit einem Transportpanzer Fuchs mit einer Kampfwertsteigerung und einer Waffenanlage vorgenommen werden konnte, so dass eben hier mit der Wärmebildanlage eben tatsächlich auch thermische Signaturen im Raumtief erkundet werden konnten. Glücklicherweise für uns eben recht schnell zu erkennen, dass wir hier dieses Schadensbild gut abarbeiten können. Damit sind wir europaweit auch alleingestellt und haben hier eben die Möglichkeit, ferngesteuert über große Entfernungen. Dabei spielte der Waldbrand eigentlich gar keine so große Rolle. Wir würden hier und gerade hier unsere erfahrenen Einsatzkräfte, wenn es um Moorbrände geht, würden sagen, das sind maximal noch präzisere Nachlöscharbeiten, die dort erfolgen müssten. Der Grunewald ist völlig unverdächtig, ein schweres Waldbrandszenario tatsächlich zu forcieren. Das gibt die Brandlast dort gar nicht her. Allerdings war es eben so, dass die dort überall im Raum verteilte Munition, die durch diese erste Lagesituation entstandene unklare Lage eigentlich generiert haben, mussten gekühlt werden und das war dort unser Auftrag. Und für uns war es natürlich eine starke Erfahrung und auch eine besonders wichtige Rückmeldung, eben dort vor Ort herauszufinden, dass wir die Einzigen sind, die das eben dort vor Ort eben auch lösen können.
Wenn man jetzt mal von dem Grund, dem dramatischen Grund absieht, ist das nicht auch schön oder ist das nicht auch gut, eine solche Bestätigung zu erfahren, dass Sie hier aus dem Landkreis Vechta angefragt werden, nach Berlin zu kommen, nach Hessen zu kommen, nach Munster zu kommen, um dort Gefahrenabwehr zu betreiben?
Ja, also das auf jeden Fall. Zumal für uns, das klingt immer so ein bisschen sehr abgeschmackt, aber ich meine das genauso, wie ich es ausdrücke. Für uns steht immer der Mensch im Vordergrund und in unserem besonderen Fall immer noch die Einsatzkraft im Vordergrund. Und hier geht es eben darum, Gefahren für Einsatzkräfte zu minimieren. Und wenn wir dann eben vor Ort feststellen, dass das funktioniert, dann haben wir alles erreicht. Und dann spielt eben unser Produkt letzten Endes auch genau die Karte aus, die wir ausspielen wollen. Nämlich wir können demonstrieren, dass hier Risikominimierung tatsächlich gelebt wird.
Risikominimierung für die Einsatzkräfte. Nun, wenn wir auf den Klimawandel blicken, muss man sagen, die Gefahr für Waldbrände wird sich weiter erhöhen durch die Wetterextreme, die wir immer weiter erleben werden. Nicht nur Waldbrände, sondern auch Moorbrände etc. Wie bewerten Sie den Klimawandel als zukünftige Herausforderung und wie fließt das auch in Ihre Arbeiten hier mit ein?
Der Klimawandel ist tatsächlich messbar mit dafür verantwortlich, dass wir eben immer weiter ausufernde Schadensbilder im Schwerpunkt in Vegetationsbrandlagen haben. Wir gehen auch davon aus, dass sich bisweilen Schadensbilder in Industrie- und urbanen Umgebungen durch den Klimawandel begünstigen lassen und wollen hier mit den Maschinen, die wir hier bei uns im Hause entwickeln, eben einen Schulterschluss auch zwischen den Feuerwehren herstellen. Das heißt, also ich will mal ein Beispiel hier bei uns aus dem Landkreis nennen. Es gibt hier ein, zwei Ortsbrandmeister, die eben feststellen, wenn hier unter der Woche mittags der Melder geht, dann kriegt man vielleicht noch ein Auto besetzt, weil einfach die Einsatzkräfte gar nicht da sind. Die arbeiten woanders oder stehen nicht zur Verfügung. Und mit den Maschinen hier sind wir in der Lage, zum Beispiel sehr, sehr große und sehr, sehr lange Schlauchwege wassergefüllt durch den Wald zu ziehen, durch die Vegetation zu ziehen und sind damit einfach sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, möglichst mit einem scharfen Schwert tatsächlich eben in einer Lage auch Einhalt zu gebieten. Und so muss man eben tatsächlich an dieser Stelle den Wolf auch verstehen. Es geht ja gar nicht immer nur um den großen Vaterländischen Krieg, wo Munition irgendwo involviert ist und besonders hohes Gefahrenpotenzial herrscht, sondern es geht manchmal auch einfach nur darum, sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Wasser durch die Heide zu ziehen. Und auch da sind wir eben mit den Fahrzeugen in der Lage, die richtigen Antworten zu liefern.
Gefahrenabwehr bedeutet nicht nur Feuer bzw. Waldbrände zu löschen oder einzudämmen. Wir haben die Ukraine vorhin angesprochen. Auch dort kommen Ihre Roboter zum Einsatz. Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben im vergangenen Jahr relativ schnell nach dem Angriff Russlands eines unserer Produkte, einen Prototypen, an den ukrainischen Katastrophenschutz gespendet. Wir haben festgestellt, dieses Fahrzeug konnten wir nahezu an die Zerstörung heran erproben, waren mit den Erprobungsmaßnahmen und Arbeiten soweit erfolgreich am Ende, dass das Fahrzeug, wenn ich sage, das war über, dann ist das so ein bisschen sehr markig ausgedrückt, aber wir hatten es im Grunde mit dem Blick auf die nächste Generation schon tatsächlich über und konnten das Fahrzeug dann spenden. Durch einen Spendenaufruf wurde das dann über eine Firma aus Süddeutschland organisiert, dass das Fahrzeug nach Kiew gebracht worden ist. Dann haben wir relativ lange von dem Fahrzeug nichts gehört, bis dann das erste Video im Internet auftauchte, in dem der R1 Wolf bei einem Brandereignis eingesetzt werden konnte. Und so haben wir dann angefangen, die ersten Kontakte zum ukrainischen Katastrophenschutz aufzubauen, bekamen dann im Rahmen der Messe Interschutz in Hannover noch Besuch aus der Ukraine. Und so ist mehr und mehr eben diese partnerschaftliche und schon fast freundschaftliche Zusammenarbeit entstanden, aus der heraus wir erstens einige weitere Systeme spenden konnten, die dann zum Beispiel im vergangenen Jahr mit einem Flugzeug extra aus Bremen auch abgeholt worden sind vom ukrainischen Katastrophenschutz. Und es kam eben dann natürlich auch, letzten Endes ließ sich das gar nicht verhindern und vermeiden, zu den ausgesprochenen Einladungen, um eben vor Ort die Einsatzkräfte zu schulen und in taktischen Belangen eben auch ein Stück weit zu beraten. Und so ist aus dieser anfänglichen Spende heute eine sehr intensive, freundschaftliche und zugewandte Zusammenarbeit entstanden.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie waren selber in der Ukraine. Wie haben Sie das Land bzw. auch die Einsatzkräfte vor Ort, die Sie geschult haben, wie haben Sie das erlebt?
Also ich war überrascht. Es war völlig anders als das, was ich erwartet hatte. Das Land ist in einem im Grunde genommen kollektiven Zustand des Widerstands und des Auflehnens. Und man ist dort ja allgemein eben sehr daran interessiert und bemüht, das Land sauber zu halten. Wir haben also festgestellt, dass insbesondere auch Kiew die Infrastrukturen funktionieren, die Straßenreinigung, Müllabfuhren, es funktioniert alles genauso wie eben zu Friedenszeiten. Also eine sehr tatsächlich positive und zugewandte Stimmung im ganzen Land. Wobei wir natürlich von den Ereignissen an den Frontlinien nichts mitbekommen haben. Sicherlich landesweiten Luftalarm, das reicht schon aus, um den Puls nach oben zu treiben, wenn man dann auch noch mit dem Auto unterwegs ist. Aber tatsächlich haben wir eben von den kriegerischen Auseinandersetzungen selber persönlich gar nichts erfahren.
Wo werden denn dann Ihre Systeme eingesetzt? Und was sind das jetzt alles für Systeme, die Sie mittlerweile in der Ukraine zum Einsatz kommen?
Russland wendet eine absolut perfide Zweitschlagstaktik an. Das heißt also, es wird ein weiches Ziel irgendwo in der zivilen Infrastruktur mit Raketen oder Drohnen angegriffen.
Da muss man dazu sagen, Sie sprechen jetzt bei weichen Zielen von Wohnhäusern, Krankenhäusern, genau. Schulen, also zivile Infrastruktur.
Genau, so ist es. Und dann wartet der Russe 20 Minuten, 30 Minuten, und das ist so etwa die Zeit, bis sich auch wirklich die Rettungsdienste vor Ort etabliert haben und im Raum schon Maßnahmen ergreifen, um dann einen zweiten Schlag anzuwenden, um hier möglichst großen Schaden anzurichten, um möglichst viele Opferzahlen oder besonders hohe Opferzahlen auch unter den Rettern zu erreichen. Das soll die Einsatzkräfte demoralisieren und auch eine natürlich Destabilisierung mit sich bringen. Und da findet zum Beispiel unser taktischer Einsatzroboter Wolf R1, der hier zum Beispiel im Brandschutz oder in der Brandabwehr eingesetzt wird, seine erste Verwendungsmöglichkeit. Das heißt also, nach dem ersten Schlag wird der Roboter zunächst im Raum etabliert, um erste Löschangriffsmaßnahmen zu beschreiben und vorzunehmen, um dann letzten Endes abzuwarten, ob es zu einem zweiten Schlag kommt, der dann allerdings im Zweifel nur den Roboter beschädigt und eben keine Einsatzkräfte verletzt.
Sind dabei Systeme denn beschädigt worden? Wissen Sie davon was?
Bisher noch nicht. Also wir wissen, einige Maschinen haben schon den ein oder anderen Treffer kassiert, wenn man eben dort unter Druck und Zeitdruck mit sehr, sehr kleinen Kräfteansätzen sehr, sehr große Schadensbilder abarbeitet. Dann kommt es mal zu Flüchtigkeitsfehlern, dass irgendwo was zu warm wird und mal ein Teil getauscht werden muss. Aber bisher, toi, 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 laufen alle Systeme dort so, wie sie sollen und haben keine, durch den Krieg jedenfalls nicht unmittelbar Schäden erlitten.
Durch das, was Sie da erlebt haben, beziehungsweise auch durch das, was man Ihnen dann mitteilt, was braucht die Ukraine im Bereich Gefahrenabwehr? Wie kann man da noch unterstützen?
Alles. Also vom Helm tatsächlich bis zum Feuerwehrauto. Der ukrainische Katastrophenschutz, DSNS, bereitet gerade landesweit die Gründung von freiwilligen Feuerwehrstrukturen vor. Das ist ja im Augenblick eine nahezu reine Berufsfeuerwehr oder ein beruflicher Katastrophenschutz und soll jetzt eben hier durch freiwillige Feuerwehren Unterstützung erfahren. Und da fehlt es tatsächlich an allem. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr alte Fahrzeuge. Seit Kriegsbeginn hat der ukrainische Katastrophenschutz etwa 3.500 Einsatzfahrzeuge verloren, die entweder durch Angriffe beschädigt, zerstört oder eben gestohlen worden sind. Und die anderen noch bestehenden 6.500 Fahrzeuge sind älter als 30 Jahre und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie groß der Bedarf eben ganz allgemein an Technik ist.
Abgesehen jetzt vom allgemeinen technischen Bedarf, was haben Sie denn mitgenommen aus der Ukraine für Ihre Arbeit hier bei Alpha Robotics?
Die Einsatzumgebungen sind in der Ukraine ganz besonders robust und auch eine für unsere Systeme technische Herausforderung. Und wir haben dort sicherlich die Erfahrung nochmal verdeutlicht gemacht, dass hier eben die Systeme, die unser Haus verlassen, eben sich wirklich in allen Umgebungen zurechtfinden müssen, ohne dabei an ihrer Funktionalität eben zu verlieren. Und so sind die Roboter heute eben durch die Erfahrung, die wir in der Ukraine gemacht haben, jetzt in der neuesten Serienausprägung nochmal um einiges robuster geworden, nochmal deutlich stabiler geworden, wenn es um Kommunikationsthemen geht. Das heißt also, die Kommunikation zwischen dem anwendenden Operator und dem Roboter muss natürlich in jedem Schadensbild so stabil sein, weil ich im Zweifel nicht an die Maschine herankommen kann, um eine Fehlerbehebung vorzunehmen. Und so haben wir tatsächlich eben auch aus den Einsätzen in der Ukraine gelernt.
Sie entwickeln stetig neue Systeme. Wenn wir jetzt bei Ihnen hier unten in die Halle gehen würden und uns da ein bisschen umgucken, was würden wir da entdecken?
Also große Schadensbilder brauchen manchmal auch etwas breitschultrigere Antworten. Wir haben ja am 8. September den Alpha HR1 Superwolf an die Feuerwehren des Landkreises Vechta übergeben, mit der Maßgabe, dass wir diese eben wir haben ja einen Fachzug gegründet, den Einsatzzug spezielle Fähigkeiten, ferngeführte Systeme und Robotik. Dieser ist durch den damaligen Innenminister Boris Pistorius ja landesweit alarmierbar gemacht worden. Und wir haben den Superwolf, den HR1, an die Feuerwehren unseres Landkreises übergeben, eben mit der Maßgabe, dass wir bei Schadensbildern bei uns in der Region oder auch darüber hinaus das System eben testen können. Das ist ein ganz besonderer Roboter, weil er in seinen Dimensionen einfach alles Bisherige im wahrsten Sinne des Wortes Schatten stellt.
Das ist nicht mehr ganz so ferne Zukunftsmusik, zumindest klingt es so. Welches System wollen Sie nochmal unbedingt entwickeln und sind da gerade am Überlegen?
Also ich habe, wenn wir von Träumen sprechen, neben vielen anderen Produktideen, die bei uns hier inzwischen sehr, sehr weit in der Vorausdokumentation auf dem Server abgelegt sind, den großen Wunsch, eine sehr, sehr große Drohnenplattform zu entwickeln, eine Flugdrohnenplattform, die eben für den multilateralen Einsatz geplant ist, für die Höhenrettung von Personen, die Brandbekämpfung aus der Luft. Allerdings würde ein solches Vorhaben so unfassbar viel Entwicklungskosten verschlingen, dass mir im Augenblick noch ein bisschen die Fantasie dafür fehlt, woher diese Kosten tatsächlich gedeckt werden können. Aber es bleibt spannend und das ist ja letzten Endes auch das, was uns hier ausmacht.
Und die Feuerwehren im Landkreis freuen sich auch über jedes andere System.
Mit Sicherheit, ja.
Dann, Herr Rasche, vielen Dank, dass Sie uns heute hier einen Einblick in Ihre Arbeit gewährt haben.
Gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Bald, genau, in diesem Sinne.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Lasst mich gerne wissen, ob sie euch gefallen hat und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch fürs Zuhören. Mein Name ist Karsten Duzert. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.